ARD Sounds.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Unser Ritual zum Sendungsanfang. Da gibt es eine Fragebogenreihe. Die erste Frage lautet: Name? Fragezeichen.
Maria Fagerlund.
Geburtstag?
7. November 1982.
Und Geburtsort?
In Dresden.
Genau, das ist das Konzept. Profession?
Nein.
Aha, Konzept direkt zerbrochen. Wie nein?
Ich weiß noch nicht, was ich werden will, wenn ich groß bin. Ach so. Ich habe einen Berufsabschluss, ich habe Berufserfahrung und auch eine Berufung, aber ich habe keine Profession oder einen festen Beruf jetzt im Moment.
Aha, Profession, das wäre dann im Sinne von, ich arbeite in irgendwas, wofür ich ausgebildet wurde oder wie verstehen
ich
Sie das, was Sie nicht haben?
Ich kann nicht sagen, ich bin das und das. Ich bin alle möglichen Sachen, aber ich bin nicht, wie jemand sagen würde, der zum Beispiel Lehrer ist oder Verkäuferin oder so. Ich bin alles Mögliche.
Ja, und diese Ausbildung war was?
Fremdsprachenkorrespondentin an der Gutenberg-Schule in Leipzig.
Aber ist lange her.
Das ist wirklich lange her, ja.
Und hat ganz andere Wege dann gezeitigt.
Das Einzige, was ich davon mitgenommen habe und was wirklich nützlich ist, ist, dass ich sehr schnell 10 Finger tippen kann.
Das könnte helfen bei dem, was Sie jetzt tun. Sie sind ja hier als Programmchefin vom Literaturfest Meißen.
Genau.
Da müssen Sie bestimmt viele Mails schreiben.
Oh ja.
Sprechen wir gleich noch drüber. Nächste Steckbrieffrage. Was treibt Sie an?
Der schöne alte Traum von einer gerechten Gesellschaft für alle. Und wir wissen alle, der Traum ist aus. Aber ich werde weiterhin alles geben, dass er Wirklichkeit wird.
Ist er jemals aus? Wo fühlen Sie sich zu Hause?
In Meißen. Als Ort ist das Meißen. Und das Gefühl kannte ich lange nicht. Also zu Hause waren für mich immer Menschen. Und das ist zum ersten Mal, dass ich mich einem Ort so verbunden fühle. Jetzt die 10 Jahre, die ich in Meißen wohne.
Aha. Sagt jemand, der sehr viel rumgereist ist vorher. Sie sind ja in Dresden geboren, haben wir gehört. Ich glaube, dann in Plauen aufgewachsen.
Im Vogtland aufgewachsen, genau. Und dann war ich nur die 2 Jahre in Leipzig für die Berufsausbildung und bin dann weg. Und war 4 Jahre in Paris. Das sollte eigentlich nur ein Praktikum sein. Und sind dann 4 Jahre draus geworden.
Und dann gab es Stationen in Schweden, da haben Sie ganz kurz Stopp gemacht, Ihren Mann kennengelernt.
Ja.
Nur um das Land dann wieder zu verlassen. Wohin?
Nach Dublin als nächstes. Ich hatte dann einen Schweden gefunden. Ich wollte aus Frankreich weg, er wollte aus Schweden weg. Ich wollte nicht zurück nach Deutschland. Und dann sind wir nach Dublin gegangen, weil man da Englisch spricht. Das war fair für uns beide.
Ach so, für beide eine Fremdsprache.
Ja, genau. Ja, aber eine, in der wir uns beide schon wohlgefühlt haben.
Und dann, wenn ich jetzt noch sage Berlin, Dresden und dann Meißen, haben wir dann alle Lebensstationen?
Ja.
Aha, gut, hätten wir das schon mal. Welche Musik hat jüngst berührt?
Ich höre im Moment ganz viel die Tucholsky-Vertonungen von Robert Stadlober. Den kennen die meisten als Schauspieler.
Ja.
Aber der hat auch ein wirklich schönes Musikprogramm, wo er Tucholsky vertont hat.
Hat er selber vertont?
Ja. Ja.
Seine Gedichte, die Aphorismen?
Gedichte. Es ist ein recht politisches Programm. Es sind Texte, die sind 100 Jahre alt und die sind aktuell. Das ist wunderbar. Und er spielt selbst Gitarre und wird begleitet live von einem Akkordeonisten.
Haben Sie ihn live gesehen, oder?
Mehrmals.
Aha. So.
Und demnächst wieder.
Intensiv ist das. Wann? Wo?
15. Juli, Palais Sommer in Dresden. Gut. Wenn ich jetzt mal hier Fremdwerbung planen
darf.
Genau,
haben wir gleich einen Tipp mit untergebracht. Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Eines, das es noch gar nicht als Buch gibt. Das ist ein Manuskript, das mir beim Literaturfest untergekommen ist und das wir vorstellen werden, dass es hoffentlich demnächst als Buch gibt. Das ist die Lebensgeschichte einer Frau aus dem Iran, die so alt ist wie ich. Und ich habe das gelesen und habe immer gedacht, als sie 12 war, wurde sie in der Schule geschlagen, weil sie ihren Schleier falsch getragen hat. Ich saß zu Hause und habe friedlich Bücher gelesen. Als sie 15 war, war sie zum ersten Mal im Gefängnis, weil sie auf einer Party war. Und ich saß gleichzeitig zu Hause und habe Bücher gelesen. Also das ging mir sehr, sehr nah, weil ich die Frau erstens kenne, das ist eine Freundin von mir. Und zweitens, das Leben so parallel verlaufen ist und so völlig anders. Ja, ich hoffe sehr, dass wir es hinkriegen, dass es veröffentlicht wird. Wenn sich Verlage gerade angesprochen fühlen, wir suchen einen Verlag für eine junge Autorin.
Wo werden Sie denn lesen?
Das Buch wird gelesen auf der interkulturellen Bühne. Das ist eine der 5 Hauptbühnen beim Literaturfest.
In Meißen.
In Meißen.
Das ist ja auch eine besondere Umgebung für eine interkulturelle Bühne.
Inwiefern?
40% AfD-Wähler.
Ja, da brauchst du das doch umso mehr.
Wo steht die denn?
Die interkulturelle Bühne steht auf dem Schulplatz. Das ist also eine von 5 Bühnen mitten in der Altstadt. Es ist ein Innenhof zwischen dem Stadtmuseum und einer ehemaligen Schule. Und da sind 3 Tage lang Programm mit interkulturellen Schwerpunkten.
Ja.
Das ist eine Kooperation zwischen Buntes Meißen, das ist ein lokaler Verein, in dem ich auch tätig bin, und der Diakonie Meißen.
Genau. Und natürlich stelle ich so eine Frage auch nicht völlig ohne Hintergrund. Dieser Verein Buntes Meißen, den Sie erwähnt haben, der hat schon Schlagzeilen gemacht, auch nicht nur durch die tolle Arbeit, die er macht, sondern dadurch, dass es eben auch schon 2 Brandanschläge gab auf diese Arbeit. Deswegen so die Frage nach dem, wie viel interkulturelles Programm bringen Sie denn unter beim Literaturfest Meißen und mit welchem Impetus? vertiefen wir auch nachher noch,
ja,
denke ich.
Ja, sehr gerne.
Wie beginnt der Tag, wäre die letzte Steckbrieffrage.
Alleine, mit Tee und Radio. Ich stehe eine halbe Stunde eher auf, als ich müsste, einfach um früh erstmal in Ruhe Tee zu trinken, Radio zu hören, die 7-Uhr-Nachrichten und dann wecke ich meine Kinder und meine Familie und dann geht's los.
Ich frage jetzt nicht, welches Radio sie hören. Ich frage, weiß die Familie, wir müssen sie jetzt alleine lassen. Das geht jetzt noch nicht, dass wir sie stören.
Ich hoffe, ihr hört zu. Hallo?
Nee, ich meine nicht jetzt, sondern dann morgens, wenn man so alleine in den Tag starten möchte. Es scheint ihnen ja wichtig zu sein.
Das wissen die ja, aber das sind alles Langschläfer. Ich bin die einzige Frühaufsteherin bei mir, deswegen ist das völlig unkompliziert so.
Da muss man sich ja keine Sorgen machen.
Nein, gar nicht.
Maria Fagerlund zu Gast bei MDR Kultur. Sie sind die Programmleiterin vom Literaturfest Meißen und das beginnt in knapp 3 Wochen, 12. bis 14. Juni. Das sind die Daten. Und es ist Deutschlands größtes eintrittsfreies Lesefest.
Genau, Open Air kann man auch noch dazu sagen. Deutschlands größtes eintrittsfreies Open Air Lesefest.
Wie voll wird die Stadt?
Voll, aber wir können es tatsächlich nicht genau zählen, weil wir verkaufen keine Tickets. Also Leute kommen einfach so und es kommen ja auch Leute zufällig an dem Wochenende nach Meißen und wissen gar nicht, dass sie da in ein Literaturfest reinstolpern. Also ich kann keine genauen Besucherzahlen nennen, aber die Stadt ist sehr, sehr voll an dem Wochenende.
Eine Zahl, die ich hier habe, ist 260 Lesungen ungefähr. An welchen Orten denn, wenn Sie sagen Open Air?
An 51 verschiedenen Orten, die auch nicht alle Open Air sind. Wir haben 5 Open Air Bühnen, die wir als Kulturverein, als Veranstalter selbst bespielen. Also das sind unsere Hauptbühnen. Und dann gibt es ja über 40 weitere Orte, die das alles in eigener Regie machen. Das sind meine Programmpartner. Das sind zum Beispiel eine Kirchgemeinde, das ist eine Stiftung, nein, 2 Stiftungen. Es sind mehrere Ateliers, es sind die Pfadfinder mit ihrem Baumhaus, wo das Stammhaus dieser Pfadfindergruppe drin ist. Es ist ein Bus, den die lokale Verkehrsgesellschaft ausrangiert hat und als Leseort zur Verfügung stellt. Es ist die Bahnhofshalle, es ist natürlich der Lesesaal der Bibliothek, also ganz viele verschiedene Orte, ein Café im Weinberg. Also man kann durch die Stadt laufen und an jeder Ecke in eine Lesung an einem schönen, überraschenden Ort stolpern.
Ich habe auch so eine Vorstellung, Meißen hat ja so eine wunderschöne historische Innenstadt. Was für ein Schatz und Juwel das eigentlich ist. Und dann denke ich so an Hinterhöfe und Gassen, wo dann die Menschen im Schatten alter Häuser. So ist
genau
das
so,
das Bild?
Genau so.
Ach,
ja.
Mensch. Und wer kommt, um zu lesen dieses Jahr? Welche Autorinnen und Autoren haben Sie dabei?
Ja, wir haben, wie gesagt, 260 Programmpunkte und das sind also sehr, sehr viele von renommierten, bekannten Namen, von denen ich gleich ein paar droppen werde, hin zu Leuten, die einfach mal was geschrieben haben und das auch mal probieren wollen, ob man das mal vorlesen darf auf einer Bühne, hin zu Schulkindern, die Geschichten geschrieben haben und auf die Bühne bringen. Und auch Leute, die nichts Eigenes vorlesen, sondern ihre Lieblingsbücher. Wir hatten viele Jahre Thomas de Maizière als Schirmherrin und er hat immer ein Buch vorgelesen, das er einfach wichtig fand.
Mhm. Ja. Sie haben da einen dicken Stapel Programmhefte vor sich liegen.
Ja, die sind frisch aus dem Druck gekommen.
Ja, aber ich wollte gerade sagen, Sie sind ja, haben noch 3 Wochen Zeit und alles schon fertig. Das sehen Sie ganz stolz
aus. Es gab auch schon Jahre, wo das Programmheft durch die Pfingstfeiertage erst ganz, ganz kurz vor knapp tatsächlich in der Stadt auslag. Und dieses Jahr sind wir gut im Zeitplan. Das Programmheft ist jetzt da. Es ist grün und wird die nächsten Wochen überall in der Altstadt von Meißen rumliegen.
Ja, wie waren denn die letzten Wochen für die Programmleiterin?
Stressig. Der Frühling, also gerade so bis Ostern, ist immer sehr viel Arbeit, weil dann muss halt das Programm gestrickt werden. Ich muss die Bühnen koordinieren. Es kommen noch Bewerbungen an, die ich noch versuche unterzubringen. Es melden sich noch in allerletzter Minute neue Leseorte und sagen, hey, wir wollen dieses Jahr auch mitmachen. Und dann müssen wir die noch irgendwie auf der Karte unterbringen. Ja, das ist viel Arbeit, aber das macht total viel Spaß und Freude, auch zu sehen, wie viele Menschen mitmachen wollen und sich da einbringen mit ihren eigenen Orten, mit den eigenen Kontakten und Ideen. Das ist eine total schöne Zusammenarbeit aus ganz, ganz vielen Leuten.
Dann droppen Sie doch mal ein paar große Namen. Wer kommt dieses Jahr?
Okay, auf der Hauptbühne haben wir eingeladen, hat auch erst in allerletzter Minute geklappt, Lukas Rietschel.
Yes. Große Freude,
da freue ich mich sehr, ja.
Mit der Faust in die Welt schlagen.
Genau, jetzt mit seinem neuen Buch Sanditz.
Ja.
Und das war eigentlich schon abgesagt, weil es nicht geklappt hat. Und dann hat er mich selbst angerufen und hat gesagt, ich komme doch, ich komme sehr gerne. Und
sehr
das
schön.
Geht dann natürlich runter wie Öl, das war total schön. Wir haben auf der Hauptbühne auch noch Jan Kuhlbrot, Martina Hefter, die 2024 den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Betty Boras im Rathaus, also die Hauptbühne verlegt sich abends vom Markt in den Ratssaal, haben wir Anja Kampmann. Jens Sparschuh ist auch mal wieder
Sparschuh
dabei.
Jens Sparschuh habe ich gesehen im Programm.
Genau.
Günther Krabbenhöft.
Ja.
81-jährige Stilikone.
Ja.
Habe ich hier als Stichwort.
Den kennt vielleicht wer von Insta. Das ist der Techno-Opa. Das ist so ein wirklich älterer Influencer, der immer total totschick gekleidet ist, so im Stil der 20er. Und der geht tanzen auf so Techno-Raves und ist in Berlin so eine Kultfigur. Mhm. Und der hat auch ein Buch geschrieben darüber, wie man nämlich jung bleibt, völlig unabhängig davon, wie alt man ist.
5 Open-Air-Bühnen und an 35 anderen Veranstaltungsorten wie Kirchen, Ateliers, Cafés und Seniorenresidenzen wird gelesen. Mhm. Ein ganz vielfältiges Programm. Und das alles ohne Eintritt?
Ja.
Und im Ehrenamt organisiert.
Ja.
Wie geht das? Da tun sich so viele Fragen auf. Wer plant das alles? Wer trägt das? Was passiert, wenn es regnet? Da würde ich jetzt mit Ihnen zum Einstieg schon mal kurz drauf gucken gerne. Erstmal zu der Frage, wer es plant.
Der Meißener Kulturverein.
Das ist der Träger.
Genau, wir sind der veranstaltende Verein. Ist ein kleiner Verein. Ich glaube, wir sind nur so 15 Mitglieder. Der Vereinsvorsitzende ist Daniel Barmann, der das Literaturfest auch damals vor nunmehr 17 Jahren mit initiiert hat und das seitdem macht und organisiert. Also Daniel Barmann und ich als Programmleitung machen den Hauptteil der Vorarbeit.
Ja.
Während des eigentlichen Festes sind wir natürlich ein größeres Team an Leuten, die dann Bühnen aufbauen, Bühnen abbauen, Sachen hin und her tragen, Künstler, Autorinnen betreuen. Genau, aber in der Vorarbeit sind wir zum größten Teil zu zweit.
Also das ist die organisatorische Arbeit und ich nehme nicht an, dass die Autoren alle ohne Honorar lesen.
Nee,
genau. Es muss also ein Budget geben.
Es
Woher kommt das bei einem eintrittsfreien Fest?
Ja, immer abwechselnd, also immer anders, jedes Jahr ein bisschen anders. Wir haben immer zuverlässig Unterstützung aus dem Kulturraum, öffentliche Fördermittel, Kulturraum Meißen, Sächsische Schweiz, Osterzgebirge. Da können wir jedes Jahr recht zuverlässig einen Teil unserer Finanzen draus stemmen. Dann gibt es jedes Jahr andere Fördermittel, die man mal beantragen kann, mal nicht. Dieses Jahr gibt es zum Beispiel das Tacheles-Jahr der jüdischen Kultur in Sachsen. Da haben wir mehrere Lesungen in unserem Programm, die wir nicht aus unserem Budget stemmen müssen, weil die einfach von Tacheles quasi geliefert werden. Und wir haben ganz tolle Sponsoren. Also wir haben Opera zuverlässig dabei, die Meißner Schwerter als Brauerei, andere Firmen und eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit der Stadt Meißen, die uns zum Beispiel mietfrei den Ratssaal nutzen lässt, sodass wir da Kosten sparen können.
Das und ist, wo Irina Scherbakova liest, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ne?
Genau, die liest auch. Ja, Sponsoren und hat ganz, ganz viel ehrenamtliche Unterstützung. Also es würde wirklich nicht gehen, wenn diese ganzen 40 kleinen Orte das nicht freiwillig ehrenamtlich mit ihrer eigenen Zeit unterstützen würden.
Und wie ist das mit den Regenausweichvarianten, bei der Sie so lachen mussten, dieser Frage?
Es regnet nicht.
Ach so.
Ich habe das so bestellt.
Ja.
Das hat bisher immer gut geklappt.
Wie sieht Ihr Wochenende aus, wenn das Literaturfest läuft, für Sie persönlich?
Ich funktioniere diese 3 Tage auf Adrenalin und Koffein. Ich brauche keinen Schlaf. Ich renne durch die Gegend und muss irgendwie alle Fäden in der Hand behalten. Bin auch gar nicht so richtig ansprechbar, aber es ist das schönste Wochenende des Jahres.
Maria Fagerlund bei MDR Kultur. Am 23. Mai 2026 feiert das Grundgesetz Geburtstag und der Bundespräsident hat nochmal betont, Demokratie lebt von Menschen, die sowas machen wie Sie, Maria Fagerlund, in Meißen. Deswegen hat Steinmeier diesen 23. Mai zum ersten deutschlandweiten Mitmachtag ausgerufen. Sie haben wann davon gehört?
Vor ein paar Tagen tatsächlich. Und seitdem ist es mir aber an ganz vielen Stellen über den Weg gelaufen. Vorhin erst im Bahnhof. Ein großes, riesengroßes Display mit Dankeschön vom Bundespräsidenten für unser ehrenamtliches Engagement.
Macht das was mit Ihnen?
Ja, ganz viel. Weil einerseits freut es mich natürlich total und ich fühle mich gesehen und gewürdigt. Und gleichzeitig werden an allen Ecken und Enden aber Fördermittel gekürzt, von denen genau dieses Engagement lebt. Und dann frage ich mich, wie geht das zusammen?
Das Literaturfest Meißen, wir haben es gerade gehört, ist komplett ehrenamtlich organisiert vom veranstaltenden Verein, zusammen mit den 35 Leseorten. Die helfen auch tatkräftig, die Leute dort. Ne? Ja, und MDR Kultur trifft heute die Leiterin, die Programmleiterin. Ich bin gespannt auf Ihre Erfahrungen mit dem Ehrenamt. Ich nehme an, es gibt Freude und auch Last.
Mir macht es ganz viel Freude. Also ich muss das ja nicht machen. Ich mache das wirklich nur, weil ich es möchte und weil es mir ganz viel Erfüllung und Spaß bringt.
Es gibt so verschiedene Momente, die ich mir als besonders schön vorstelle. Nach dem Literaturfest denke ich zum Beispiel, wenn man dann so erfüllt ist von den Eindrücken.
Ja.
Mit so einem Gefühl von Ernte.
Ja, oder auch schon während des Festes, wenn Leute zu uns ins Büro kommen oder wir uns auf der Straße über den Weg laufen und sagen, oh, es ist wieder so schön, ihr habt das so toll gemacht. Ich saß gestern erst mit Leuten in einer Weinterrasse und die haben gesagt, es ist jedes Mal so schön und was für eine riesige Arbeit. Und das, ja, das ist das, wofür wir das machen.
Leute von außerhalb oder aus der Stadtgesellschaft?
Das waren Leute aus der Stadtgesellschaft, aus Meißen.
Das ist ja auch wichtig, dass die das mitträgt.
Ja.
Wer ist das denn, der zum Literaturfest kommt?
Es überrascht uns selbst auch immer wieder, wir haben inzwischen Leute, die aus Hamburg anreisen extra dafür und die sich das von vornherein in ihren Jahreskalender schreiben. Und,
mal gucken, was unten an der Elbe läuft.
Ja.
Oben.
Nee, ich höre auch immer wieder von Leuten aus Meißen, die sagen, ja, da kommt ja immer mein Besuch. Die kommen extra immer an dem Wochenende.
Ja. Ich meine, also, die 17. Ausgabe.
Ja.
Ja, es hat schon Tradition.
Ist etabliert inzwischen.
Ja. Es ist etabliert. Wahnsinn, dass sie das alles im Ehrenamt machen.
Ja, sonst würde es halt kein Literaturfest geben.
Also das können sich die Besucher mitunter bestimmt auch gar nicht vorstellen, dass das so ist. Schöne Momente, auch vorher. Im Team, wenn es so klappt, wenn es läuft, wenn man plant und dann kriegt man so eine Zusage?
Ja, total. Ja, total. Also was ich schon in meiner Küche, an meinem Küchentisch, Homeoffice saß und E-Mails und Anfragen geschrieben habe und dann vor Freude laut gejubelt habe, wenn eine Zusage kam oder ja, das klappt oder die machen auch noch mit und yes, cool. Ganz viel vorfreudige Bestätigungsmomente.
Ist es das, was Sie ins Ehrenamt gezogen hat?
Nee, mich hat da gar nichts hingezogen. Ich bin da völlig unversehens reingestolpert. Und habe mich dann da unerwartet sehr wohl gefühlt, genau wie in Meißen.
Was würden Sie sagen, ist es, was Sie sich so wohlfühlen lässt?
Das Wissen, dass ich in meiner Stadt, da wo ich bin, was mitgestalten kann. Ich laufe durch diese wunderschöne Stadt und sehe tolle Ecken und ich sehe die als Bühne und denke, hier könnte man doch mal jemanden hinsetzen und lesen lassen. Und dann mache ich das halt. Und das ist total schön und es wird gut angenommen und der Vorlesende fühlt sich wohl und das Publikum bleibt stehen und denen gefällt das. Also so eine Ideen zu haben und die umsetzen zu können und zu wissen, ja, wenn ich das will, dass das stattfindet, dann mache ich das halt.
Ich habe Gänsehaut. Ich kann diesen Moment schaffen.
Ja, genau.
Wie kommt man denn zu so einer Aufgabe? Bei Ihnen war es nach allem, was ich gehört habe, so, dass Sie erstmal Zuhörerin waren.
Genau. Wir sind nach Meißen gezogen, 2016, also vor 10 Jahren. In dem Sommer bin ich da ganz normal durch die Stadt gelaufen und plötzlich waren überall Programmhefte und Menschen mit Büchern und dann saßen Leute da und haben vorgelesen und ich wusste von gar nichts. Ich hatte das gar nicht mitbekommen vorher und war natürlich völlig hin und weg, weil ich habe Bücher immer schon geliebt. Und dann das nächste Jahr bin ich schon geplant hingegangen und habe mir vorher im Programmheft rausgesucht, welche Lesungen ich sehen will. Und im Jahr darauf habe ich mal gefragt, darf ich eigentlich auch mal vorlesen? Und habe auf der Kinderbühne einen, ich glaube aus Momo habe ich zum ersten Mal vorgelesen, irgendein Kinderbuchklassiker. Und im Jahr drauf habe ich eine E-Mail geschrieben an den Verein. Das Programmheft hatte so viele Druckfehler und ich sehe die immer. Ich finde immer sofort die Rechtschreibfehler. Vielleicht, wenn ihr Hilfe braucht beim Korrekturlesen, kann ich das nächstes Jahr machen. Und dann habe ich das Programmheft sofort nicht nur Korrektur gelesen, sondern kuratiert und war plötzlich die Programmleitung.
Aha. Was sind die schweren Momente, wenn man sich so ein, ich sag jetzt mal so ein Ehrenamt ans Bein bindet?
Da, es gibt immer wieder enttäuschende Momente, wenn man zum Beispiel viel Zeit in einen Projektantrag gesteckt hat und Geld beantragt hat für dies oder jenes und dann eine Absage kommt oder man hört ewig gar nichts und plant dann irgendwie anders. Es gibt Rückschläge, also es gibt auch in meinem anderen Ehrenamt im Bunten Meißen ganz viel Anfeindung, wo man einfach ständig rechtfertigen muss, warum diese Arbeit überhaupt nützlich und wichtig ist. Aber ich habe gemerkt, dass das nur in dem Moment schwer ist und mir eigentlich mehr Ansporn und Entschlossenheit gibt, dann erst recht weiterzumachen.
In Meißen wird seit 2024 ein Ehrenpreis vergeben und den haben Sie auch schon bekommen.
Ja, gleich im ersten Jahr, hat mich gewundert, weil da gibt es wirklich Leute, die seit viel, viel längerer Zeit schon viel andere Sachen gemacht haben, die den länger verdient gehabt hätten als ich.
Auch das spricht für Sie.
Danke.
Wie wichtig sind denn solche Momente der Anerkennung?
Mir persönlich nicht so wichtig, weil ich weiß, dass wir ein tolles Literaturfest machen und ich merke das ja auch das ganze Jahr über und an diesem Wochenende, wie wichtig und wie schön das ist. Aber es tut natürlich trotzdem sehr, sehr gut gesehen zu werden, wenn die Stadtverwaltung sieht, hey, ihr macht hier eine tolle Arbeit, es kommt der ganzen Stadt zugute. Das dann auch mal ganz offiziell gesagt und gezeigt zu bekommen, das ist schon schön, das ist wichtig. Und ich weiß von anderen Leuten, dass es ihnen sehr, sehr wichtig war und gut getan hat, diesen Preis zu bekommen und endlich mal gesehen zu werden in ihrem Ehrenamt und Engagement.
Was würden Sie sich wünschen, was sich ändern sollte beim Thema Ehrenamt? Wir haben in den Nachrichten gerade gehört, es gibt eine Debatte um das, was Sie schon erwähnt haben, dass es zu bürokratisch ist, so wie die Förderarchitektur in Deutschland einfach aufgebaut ist mit diesen vielen Projektanträgen, die man zu stellen hat. Gibt es noch was? Also man könnte es ja auch gutieren, zum Beispiel das Ehrenamt, wenn man Leute wirklich locken möchte mit Rentenpunkten oder sowas.
Ja, also das wäre natürlich ein Traum. Ne? Also ich sammle momentan nur Karma-Punkte, keine Rentenpunkte.
Ja.
Ja, es gibt ganz viel, was ich mir wünschen würde, was anders organisiert wäre. Also Ehrenamt macht gerade ganz viele staatliche Pflichtaufgaben. Wir übernehmen ganz viel, was Bildung, Kultur, Teilhabe, Integration, was eigentlich staatliche Pflichtaufgaben sind und die aufs Ehrenamt, naja, nicht abgewälzt, aber einfach abgegeben werden. Und wo auch immer wieder ich Politiker sagen höre, dann muss das eben im Ehrenamt geschehen, als würde das Ehrenamt nicht sowieso schon den ganzen Laden mit am Laufen halten. Also ich finde, ehrenamtliche Strukturen brauchen viel mehr Support. Anerkennung natürlich, gesehen werden ist toll, aber es braucht tatsächlich die finanzielle Hintermauerung. Also ich kann meine Arbeit nicht machen im Ehrenamt, wenn ich nicht zuverlässig weiß, ja, ich kann das auch nächstes Jahr weitermachen. Und diese Arbeit ist wichtig und ist für die gesamte Gesellschaft. Das ist der Kitt, der uns zusammenhält. Ich rede jetzt mehr noch als von Literaturfest auch von dem, was wir im bunten Meißen machen. Wir machen Integrationsarbeit. Wir bieten die Sprachkurse an, die der Staat gerade nicht mehr anbietet. Und die braucht's.
MDR Kultur trifft in dieser Stunde Maria Fagerlund vom Literaturfest Meißen, das in knapp 3 Wochen beginnt. Über 260 Lesungen oder ungefähr 260 haben wir gehört. Große Namen, volle Leseorte überall in der Stadt vom 12. bis 14. Juni. Alles eintrittsfrei und ehrenamtlich organisiert. Und Sie haben beim Programm den Hut auf. Was heißt das eigentlich in Arbeitsstunden?
Oh, das möchte ich gar nicht messen. Viel. Also jetzt im Frühling, so das erste Halbjahr. Wir fangen im Januar ernsthaft an mit der Programmplanung. Bis Ostern, bis das Programm steht, ist das mehr als eine Halbzeitstelle. Also ich mache mehr als 20 Wochenstunden dran, würde ich sagen. Und dann nach dem Literaturfest ist noch ein bisschen Nachbereitung, ein bisschen Presse, solche Sachen. Und dann habe ich aber erstmal auch so ein paar Monate gar nichts damit zu tun. Das ist sehr schön, so eine komplette Pause davon. Das Leben geht weiter, ich habe ja noch ein anderes Ehrenamt und eine Familie und so. Aber das Literaturfest ist wirklich nur so 7 Monate aus meinem Jahr sehr, sehr präsent.
War das eigentlich immer schon so, dass Sie sich gerne solche Aufgaben gesucht haben, wo Sie was für die Gemeinschaft tun? Ist das ein Wesenszug?
Würde ich so gar nicht sagen. Nee, mir war es nur noch nie wichtig, ein geregeltes Einkommen und einen festen Job zu haben.
Ist ja auch eine Lebensphilosophie. Ja. Ich mache, weiß ich nicht, was ist der Leitsatz? Ich mache, worauf ich Lust habe oder ich mache, wo ich gebraucht werde?
Nee, ich suche mir das gar nicht so aktiv. Die Sachen finden mich. Das fällt immer irgendwie so zusammen, dass es gerade genau passt. Und bisher war ich irgendwie immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Sie haben ja viele verschiedene Lebenswelten schon kennengelernt. Wir haben es vorhin schon angerissen. In Dresden geboren, in Plauen aufgewachsen, dann ging es wirklich durch Europa, in Frankreich gelebt, aus Schweden den Mann mitgebracht,
ja.
Nach Irland und dann Deutschland, Berlin, Dresden und jetzt Meißen. Ist Meißen ein Zuhause geworden?
Ja,
10
total.
Jahre, sagten Sie?
Ja,
mehr
total.
Als die Orte vorher?
Viel mehr als die Orte vorher und auch sehr, sehr schnell. Wir sind da angekommen und ich habe mich sofort so wohl gefühlt und so zu Hause gefühlt, das kannte ich vorher wirklich nicht. Also mein kleinstes Kind kam dann gerade in den Kindergarten. Ich hatte zum ersten Mal überhaupt wieder Kapazitäten, was anderes als mich um Kinder.
Sie haben 3 Kinder.
Ja, genau. Und musste mir dann quasi überlegen, was ich jetzt nach dem Vollzeit-nur-Mama-Sein eigentlich machen möchte. Und habe mich dann sehr schnell in die Geschichte meistens eingelesen, weil ich es dort einfach so wunderschön fand. Und irgendwie jeder Stein mit mir sprach. Und bin Gästeführerin geworden. Also ich arbeite tatsächlich manchmal auch für Geld und biete Gästeführungen an. Für Touristengruppen, aber auch für Schulklassen. Und zwar durch die Altstadt in Meißen, durch die Albrechtsburg. Diesen Sommer habe ich noch einen Saisonjob und gehe auf die Domtürme. Wo man also wirklich diese 303 Stufen hochsteigt und vom Dom runter über die Stadt, übers Land bis nach Dresden gucken kann.
Da leben Sie Ihr Interesse an dem, was war.
Ja, total. Also Geschichte hat mich immer schon interessiert und irgendwie alte Gebäude, alte Gegenstände. Ich kann immer auch nichts wegschmeißen, weil immer eine Geschichte dranhängt.
Was war der Kindheitsberufswunsch?
Archäologin.
Archäologin? Wegen der Dinosaurier?
Ursprünglich wegen der Dinosaurier,
wie so viele Kinder. Ja,
ja, total.
Ja. Und warum wurde es nichts?
Habe ich mir viel zu leicht ausreden lassen.
Ich war bei der
Ich war bei der Berufsberatung und habe gesagt, ich möchte Archäologin werden. So in der 11. oder 12. Klasse war das. Und dann hat der Berufsberater gesagt, waren Sie schon mal bei einer Ausgrabung? Ich so, nö. Na, dann ist das nichts für Sie. Brauchen wir gerade nicht auf dem Markt. Machen Sie mal was anderes.
Wann war das? Welches
da
Jahr?
Das muss kurz vorm Abi gewesen sein, um die Jahrtausendwende rum.
Da hat man so...
Und dann habe ich dann einfach gesagt, okay, es werden gerade keine Archäologen gebraucht, dann muss ich halt irgendwas anderes machen. Und dann habe ich mich für eine Berufsausbildung entschieden, die möglichst kurz, möglichst pragmatisch sein sollte, damit ich erstmal irgendeinen Abschluss in der Tasche habe und dann gucken kann, was ich mache. Und bin deswegen Fremdsprachenkorrespondentin
geworden. Ja. Was ist das für ein Beruf?
Eigentlich lernt man alles, was eine Sekretärin auch kann, aber mit noch deutlich mehr und vertieftem Fremdsprachenunterricht. Also ich kann auch auf Französisch eine Waschmaschine reklamieren.
Welche Sprachen haben Sie da alles gelernt?
Wir hatten in der Berufsschule Englisch, Französisch, Italienisch. Und da passt diese Frage aus dem Fragebogen, die sonst kommt, nämlich mit dem Bildungserlebnis. Ich würde gerne die Frau Bogner grüßen.
Wer ist Frau Bogner?
Das war meine Französischlehrerin an der Gutenberg-Schule und die hat mich so beeindruckt mit ihrer völlig selbstverständlichen, natürlichen Mehrsprachigkeit. Da habe ich zum ersten Mal erlebt, dass eine Fremdsprache nichts ist, was man mit Grammatik und Theorie lernt und auswendig lernt und anwendet, sondern dass das was Gelebtes ist. Die kam selbst aus einer mehrsprachigen Familie und hat völlig problemlos zwischen den Sprachen hin und her geswitcht. Das hat mich sehr beeindruckt.
Dazu bewegt mich eine Frage. Und zwar wüsste ich gerne, ob Sie sich selber schon so international vorstellen konnten, bevor Sie das gelernt haben, oder ob das durch diese Sprachen, die Sie da gelernt haben, die ja immer auch was Weltöffnendes haben, weil man in Kulturen eintaucht, ob es durch diese Beschäftigung mit Sprachen kam, dass Sie sich selber plötzlich so vorstellen konnten, in diese Kontexte zu gehen, vielleicht Lust bekommen haben auf die Welt?
Ja, schon irgendwie. Also ich war immer das Kind, das mit dem Buch still in der Ecke sitzt. Ich war total schüchtern, total zurückgezogen, introvertiert und habe immer nur gelesen. Und mit dieser Ausbildung, da hing ein Praktikum dran. Am Ende musste man ein halbes Jahr ins Ausland. Und da bin ich nach Frankreich gegangen und habe mir gedacht, warte mal, in Paris weiß ja niemand, dass du eigentlich schüchtern bist. Da musst du das ja auch gar nicht sein. Und habe mich dort dann, also es war eine chaotische Zeit, aber
neu erfunden?
Naja, nicht aktiv, aber das ist irgendwie passiert. Also das hat mich sehr geprägt, diese Zeit. Ich war da nicht mehr schüchtern. Ich hatte viele Freunde aus vielen verschiedenen Ländern. Alle sprachen Englisch miteinander, alle lernten irgendwie Französisch, Holterdiepolter. Und das war einfach ja sehr, sehr bunt, sehr international. Alle hatten irgendwie eine multikulturelle Beziehung mit jemandem aus einem anderen Land. Da habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt drin.
Hatte diese Faszination für das Leben woanders auch noch damit zu tun, dass Sie ja noch so ein paar Jahre, ich glaube, Sie waren 7 zur Wende, dieses sehr eingeschränkte Leben kennengelernt haben, bei dem eben Frankreich nicht in Frage gekommen
wäre? Das hat mich als Kind nicht eingeschränkt, ehrlich gesagt. Das habe ich als kleines Kind nicht so mitbekommen. Ich weiß aber, dass 89 meine Eltern so davon geschwärmt haben, oh, dann könnten wir auch mal verreisen, dann könnten wir auch mal woanders hinfahren. Also ich weiß, dass es meinen Eltern sehr wichtig war. Mhm. Obwohl ich selbst mich nicht eingeschränkt gefühlt habe als Kind.
Sie waren in Plauen 89.
Ja, jeden Montag mit meinem Papa.
Ach, waren Sie bei den Demonstrationen dabei? Was haben Sie da für Erinnerungen dran?
Sehr viele Leute und ich habe immer dann geklatscht, wenn mein Papa geklatscht hat, weil der wusste ja bestimmt warum.
Okay. Und die Eltern sind aber hier geblieben?
Nach wie vor in Plauen, ja.
Ja, und wollten das auch? Oder gab es den Gedanken, wegzugehen damals?
Ich glaube, es gab den Gedanken, aber meine kleine Schwester ist 89 geboren. Und mit einem kleinen, ganz kleinen Baby überlegt man sich das bestimmt nochmal anders, ob man jetzt durch irgendeinen Wald oder in irgendeinem Botschaftshof. Ich glaube, den Gedanken gab's, aber wir sind geblieben und dann...
Und Sie sind nicht entwurzelt worden als Kind?
Nee, Kinder aus meiner Klasse waren plötzlich weg. Manche kamen dann auch wieder nach einer Weile. Also ich habe das schon mitbekommen, aber es war für mich keine dramatische, keine schlimme Zeit, die Wende. Es war sehr, sehr aufregend und plötzlich hatte ich einen Walkman, der war rosa und plötzlich konnte man Barbies kaufen und so. Also ich habe das als eine sehr... positiv sich verändernde Zeit in Erinnerung.
Und Sie mussten sich ja einmal quer durch die Stadtbibliothek lesen und da waren Sie mit 7 bestimmt noch nicht durch. Hatten Sie schon angefangen?
Ja, die Stadtbibliothek, die lag auf meinem Heimweg und ich bin sehr, sehr oft mit dem Schulranzen voll Bücher auf dem Schulheimweg ausgestiegen und habe diesen Stapel Bücher gegen einen neuen Stapel Bücher umgetauscht und bin auch gleich mal dort versackt und dort geblieben.
Gibt es so ein oder zwei wirklich wichtige Bücher, die damals so das erste Leseerlebnis waren?
Ja, von Arnulf Zietelmann, jetzt weiß ich gerade nicht den Titel so genau, es geht um einen Jungen, der heißt Paule Pizolka und irgendwas, es gibt noch einen Untertitel.
Ich kenne es leider nicht, es gibt bestimmt ganz viele Hörer, die jetzt sagen, ach ja.
total lesenswert, ein Junge, der das Kriegsende miterlebt, der also in der Hitlerzeit aufgewachsen ist und wie der Krieg für ihn zu Ende geht.
Was passiert ihm denn?
Alles Mögliche, ich weiß nicht, wie es heißt, Paule Pizolka oder eine Flucht durch Deutschland. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, läuft er vorm Reichsarbeitsdienst weg gegen Kriegsende, weil er das schon realistisch genug einschätzt und halt nicht noch in letzter Minute sich opfern will und muss sich dann verstecken und untertauchen und findet Teile seiner Familie wieder, lernt neue Freunde kennen, muss sich verstecken. Es ist einfach sehr, sehr anschaulich geschrieben. Also Arnulf Zietelmann kann ich für Jugendbücher nur empfehlen.
Ist das so ein Buch, wo Sie denken, das wäre heute noch lesenswert?
Absolut, ja.
Passiert eigentlich auf dem Literaturfest Meißen viel für Kinder und Jugendliche?
Wir geben uns große Mühe. Es könnte noch mehr sein, aber ja, wir haben ein eigenes Kinderprogramm auf der Kinderbühne und mehrere unserer Programmpartner, also die anderen Leseorte, haben ganz explizites Kinderprogramm. Aber ich habe auch von jungen Leuten aus der Stadt gehört, sie wünschten sich ein Jugendprogramm, weil für sie wäre nichts im Programm. Und möchte alle Meißner Jugendlichen einladen, wer Lust hat, auch mal ein Jugendprogramm in Meißen zu sehen, der melde sich bitte bei mir und wir machen das nächstes Jahr.
Ja, die könnten das ja mitkuratieren
ja,
und dann haben die Jugendlichen dieses Erlebnis, das sie haben von ich schaffe mir was in meinem...
Oh. Ja, das wollte ich sowieso dazu sagen zum Thema Ehrenamt und Nachwuchsprobleme. Das machen wir in meinem anderen Verein. Wir fragen die Jugend halt einfach, was wünscht ihr euch denn? Wenn wir ein Festival veranstalten als Buntes Meißen, dann fragen wir natürlich die jungen Leute, die wir als Zielgruppe haben wollen, wen sollen wir denn einladen? Und lassen die mitmachen. Also wenn man Jugendnachwuchsprobleme im Verein hat, muss man Jugendliche so ansprechen, dass die Lust haben mitzumachen und nicht die Sachen so weiterzuführen, wie es seit 100 Jahren war, sondern ihnen selbst Verantwortung zu geben und zu unterstützen, dass die ihre Ideen umsetzen können.
Und wie war das bei Ihnen als junge Erwachsene, wenn Sie dann diese ganzen Lebensstationen durchlaufen sind? Ist das Lesen, ist die Literatur immer wichtig gewesen? Gab es zum Beispiel literarische Vorbilder, als Sie nach Paris gegangen sind oder dann Neuentdeckungen dort?
Lesen war mir immer wichtig, ja. Ich hatte immer zuerst Bücher und dann irgendwie Klamotten eingepackt. Und ich habe mich nicht lesend auf Paris vorbereitet, aber als ich dann dort war, da gab es eine kleine deutsche Buchhandlung. Und da bin ich hin und habe gefragt, ich bin neu in Paris, was muss ich denn lesen? Und dann bin ich da wieder mit einem Stapel Bücher rausgekommen.
Aha. Und das waren dann, wissen Sie es noch?
Also ganz viele verschiedene Sachen.
Ich denke, dass sich das Lesen auch verändert, wenn man an andere Orte geht, weil einfach in verschiedenen Kulturkreisen andere Themen wichtig sind.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Wie war das in Irland?
Oder habe ich mich durch ein zweibändiges, also bestimmt 2000-seitiges Werk gekämpft, was aber super spannend war. Ich habe ganz viel über irische Geschichte gelernt, aber ist jetzt nicht so viel bei mir hängen geblieben, außer dass es sehr up and down war.
In Irland muss ja dann irgendwann dieser Entschluss gefallen sein, wir gehen zurück nach Deutschland.
Nee? Ich hab immer gesagt, ich gehe nie zurück nach Deutschland und wenn, dann schon gar nicht nach Sachsen.
Aber Sie haben es ja getan.
Ja, wir hatten dann unser erstes Kind bekommen in Irland und das war dann ziemlich, es war einsam, so ganz ohne Familie in einem Land zu sein, wo man diesen familiären Rückhalt nicht hat und das Kind niemals irgendwie zur Oma geben kann übers Wochenende. Und dann kam dazu, dass es dort wirklich die 3 Jahre, die wir da waren, am Stück geregnet hat. Es waren dauerhaft 12 Grad und Nieselregen und das kann ich nicht gut vertragen.
Können Sie beide das so einfach machen, dass Sie sagen, komm, wir wechseln unseren Lebensort? Erlauben Ihre Berufe Ihnen das oder Ihre Weltvorstellungen?
Also mein Beruf, ich habe damals ganz viel so als Sekretärin oder Rezeptionistin oder Assistentin gearbeitet, so Büroberufe, wo man viel mit Leuten reden muss. Da finde ich überall was. Also Hotelrezeption ist immer noch, mache ich total gerne. Kann ich mir auch vorstellen, wieder zu machen. Mhm. Und mein Mann ist in der IT und das war damals überhaupt kein Problem. Ah, ja. In Irland war damals gerade Wirtschaftskrise und die Firma wollte Leute loswerden und hat eine Abfindung angeboten und da haben wir gesagt, dann gehen wir doch jetzt.
Und Meißen jetzt, ist das eine Stadt, in der Sie sich vorstellen könnten, alt zu werden?
Ich kann mir ganz viele Dinge vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, auf einer Karibikinsel unter Palmen alt zu werden. Das möchte ich jetzt nicht entscheiden müssen.
Verstehe ich. MDR Kultur trifft Maria Fagerlund heute. Meißen ist, wie Sie uns beschrieben haben, jetzt das Zuhause und Sie sind da als Gästeführerin auch tätig. Was ist denn die wichtigste Station auf Ihren Rundgängen?
Also, man kann natürlich nicht Meißen besichtigen, ohne auf den Burgberg zu gehen. Die Wiege Sachsens mit dem Dom und der Albrechtsburg, die gar keine Burg ist, sondern Deutschlands ältestes Schloss. Mhm. Und wunderschön. Aber auch die Altstadt selbst ist einfach herrlich. Also habe ich vorhin schon gesagt, es ist eine einzige Bühne und Kulisse, die darauf wartet, bespielt zu werden. Und das machen wir auch ganz aktiv. Meißen hat eine richtig, also dafür, dass es eine Kleinstadt von knapp 30.000 Leuten ist, eine richtig aktive Kulturszene. Wir haben eine tolle junge Kulturreferentin, die ganz viel möglich macht. Und das Literaturfest Mitte Juni ist auch nur der Auftakt für einen ganzen Kultursommer. Also es lohnt sich den ganzen Sommer über, nach Meißen zu kommen. Es gibt immer zu Kultur umsonst und draußen, wo die Stadt einfach belebt wird. Hm. Wir haben den Gassenzauber, das ist ein internationales Straßenkunstfestival.
Und wann ist das?
Das ist das erste Juliwochenende. Ich glaube, der 4., 5. Juli.
Oh, wenn Rudolstadt läuft.
Ja, ganz schwierig.
Das Folkfester.
Es gibt kleine Formate, wo zum Beispiel Konzerte, Klassikkonzerte auf Spielplätzen gespielt werden, wo also Kultur zu den Leuten kommt, die von alleine niemals mit ihren Kindern in ein Konzert gegangen wären.
Das wäre dann für die Stadtgesellschaft.
Ja, genau.
Hat Meißen viele internationale Touristen? Statt des Porzellans?
Ja, einige, ja. Mhm. Aber die kommen relativ oft in großen Reisebussen, werden ausgekippt in der Manufaktur und gehen vielleicht mal kurz in die Stadt Mittagessen. Die bleiben häufig nicht lang genug, um wirklich viel vom Kulturleben mitzubekommen. Mhm. Aber wir versuchen mit dem Kultursommer eben auch Formate zu schaffen, wo Einheimische und Besuchende gleichzeitig dran teilhaben können. Also wo ganz viel Begegnung passiert. Was fällt mir gerade noch ein? Wir haben die Elbe, die mitten durch die Stadt fließt, wo man also auch am Wasser sitzen kann und dann ist da ein Pop-up-Konzert. Solche Sachen. Da ist ganz viel möglich und auch das läuft, genau wie unser Literaturfest, durch eine ganz tolle Zusammenarbeit aus ganz, ganz vielen Mitwirkenden, die
Wo
sich da sehr... Wo gucke
ich denn nach, wenn ich jetzt sage, ach ja, Meißen könnte ich eigentlich mal wieder...
Ja, kommen Sie alle nach Meißen, den ganzen Sommer über. Die Hotels freuen sich.
Kann ich als Mensch mit dunkler Hautfarbe ganz unbefangen nach Meißen kommen? Ich muss, tut mir leid,
ja,
Frage stellen.
Die Frage müssen wir uns auch stellen. Wir haben auch ausländische Autoren beim Literaturfest, wo wir uns diese Frage auch stellen müssen.
Sie müssen,
ist furchtbar, ne?
Ja. Und die Antwort? Wie gehen Sie
ja,
damit
natürlich.
Um?
Ja, natürlich.
Natürlich.
Zu diesen Kulturveranstaltungen. Die Stadt ist voller Leben und voller Menschen. Und es ist ein freundliches Willkommen, wie sagt man? Gibt's ein Adjektiv dazu? Willkommen heißendes Gewusel, wo jeder willkommen ist und jeder mitmachen darf. Ob ich als Mensch mit dunkler Hautfarbe dann abends alleine im Wohngebiet unterwegs sein will, ist eine andere Frage. Das ist leider eine Realität. Oder auch einfach als junger Mensch mit etwas zu langen Haaren oder etwas zu bunten Klamotten. Die Bedrohungslagen sind da.
Was für eine Arbeit machen Sie da mit diesem Verein Buntes Meißen?
Das ist in erster Linie Integration. Also wir bieten Sprachkurse an oder ganz niedrigschwellige Sprachlernformate, wo Geflüchtete, die in Deutschland oder in Meißen angekommen sind, die Möglichkeit haben, ihr gelerntes Deutsch auch mal in der Praxis anzuwenden. Oder wo wir zum Beispiel Hausaufgabenhilfe anbieten für die Kinder, deren Eltern nicht in einer deutschen Schule waren.
Wie zu lesen war, gab es 2025 einen Brandanschlag auf eine Wirkungsstätte des Vereins, den zweiten schon. Was macht die Stadtgesellschaft, wenn sowas passiert? Haben Sie Rückhalt?
Wir fordern den ein. Ja, also nach diesem Brand letztes Jahr war dann auch der Bürgermeister schnell zur Stelle und hat sich vor uns gestellt und hat gesagt, das ist ein Angriff auf zivilgesellschaftliches Engagement, auf Vereinsarbeit und das dulden wir nicht.
Angenommen, Menschen hören zu.
Ich hoffe es doch.
Und haben, ich auch, und haben Lust, Ihnen zu helfen in dieser Arbeit oder vor allem jetzt im Umfeld dieses großen bundesweiten Mitmachtages und nicht nur da zu sagen, ich unterstütze das Literaturfest Meißen. Das 17. jetzt im Juni, vom 12. bis 14. Wo brauchen Sie noch Helfer?
Beim Literaturfest direkt sind wir tatsächlich ganz gut aufgestellt und haben die Hände, die wir an dem Wochenende vor Ort brauchen, die haben wir schon rekrutiert. Wer beim Literaturfest ist und sieht, dass wir gerade 200 Klappstühle zusammenklappen, kann jederzeit gerne mit anfassen, da freuen wir uns dennoch. Aber wenn Sie das längerfristig unterstützen wollen, weil wir leben in einer Welt, in der Fördermittel für Kultur leider nicht sicher sind, können Sie sehr, sehr gerne spenden, Webseite literaturfest-meißen.de, dass wir unabhängiger werden von öffentlichen Fördertöpfen und auch weiterhin aus eigenen Mitteln ein Literaturfest auf die Beine stellen können. Gleiches gilt natürlich für den anderen Verein, für das Bunte Meißen und die Integrationsarbeit. Das ist super wichtig. Es gibt Angriffe auf diese Arbeit. Dazu braucht es übrigens noch nicht mal eine rechtsextreme Partei an der Regierung. Das passiert ja auch schon unter einer CDU- und SPD-Regierung.
Was meinen Sie?
Dass zum Beispiel der Familiennachzug ausgesetzt wird, dass zum Beispiel mit den Taliban in Afghanistan verhandelt wird, wie wir möglichst schnell möglichst viele Leute dahin zurückschicken. Das passiert alles jetzt schon, das ist furchtbar.
Sehen Sie auch als Angriffe auf Ihre eigene Arbeit dort im Verein?
Absolut, natürlich. Die Menschen, die zu uns kommen, haben Angst. Oder die syrischen Familien, die seit 10 Jahren bei uns wohnen. Die Kinder sind hier zur Schule gegangen, die haben hier eine Ausbildung gemacht. Und jetzt denkt ein Bundeskanzler laut darüber nach, 80% von denen zurückzuschicken.
Da kriegen sie immer
Also da fällt mir die Kinnlade runter, das
Not
kann doch nicht
und die
wahr
Angst
sein.
Mit wenn der
wir,
Leute.
Ja, die Leute kommen dann zu uns und haben wirklich Angst. Wenn wir gleichzeitig in Sachsen ja auch Fachkräftemangel haben ohne Ende, wenn Sie sich mal angucken, wie viele Ärzte und Fachpersonal in den Kliniken schon ausländischen Ursprungs sind, wie blöd ist es denn, diesen Leuten Angst zu machen, dass man sie loswerden will?
Und die Kulturförderung, zu der ja die Soziokultur, in der Sie da arbeiten, auch gehört. Wir kriegen mit, die braucht besonderen Schutz in diesen Tagen.
Ja.
Sachsen-Anhalt hat da gerade ein Gesetz verabschiedet, das schützt vor politischer Einflussnahme. In Sachsen gibt es das Kulturraumgesetz noch. Bundesweit so ein Sonderfall, weil da Kulturförderung als kommunale Pflichtaufgabe organisiert ist. Also Landstädte und Landkreise zahlen gemeinsam. Da hat sich die Debatte in den letzten Jahren ja auch zugespitzt, ob das Modell noch tragfähig ist und viele Einrichtungen. Sagen uns, real sinken die Mittel wegen der Kostensteigerung.
Ja, das stimmt. Und es gibt immer weniger Mittel, die man beantragen kann. Alles wird teurer. Und dann kommt dazu, wenn man was bewilligt bekommt, heißt das ja noch lange nicht, dass man es auch rechtzeitig ausgezahlt bekommt. Wir haben jetzt bei unserem Projekt im Bunten Meißen, unserem Sprachlernraum, wir sind 4 Monate in Vorleistung gegangen. Das Projekt sollte im Januar 26 anfangen.
Weil die Gelder so spät kamen dieses Jahr.
Ja, und das Geld kam Anfang Mai. Da waren wir 4 Monate in Vorleistung gegangen. Wir haben Räumlichkeiten und Honorare bezahlen müssen. Das können manche Vereine eben einfach nicht.
Ja, da sind viele Initiativen in Sachsen in Bedrängnis gekommen.
Da finden Projekte dann nicht statt, die wirklich nötig gewesen wären. Also wer da Lust hat, gegenzuhalten und zu unterstützen, der kann sehr gerne nicht unbedingt an das bunte Meißen. Es gibt in jeder Stadt einen Verein, der sich für Integrationsarbeit und Unterstützung von Geflüchteten und eine gute Gesellschaft für uns alle einsetzt. Da finden Sie bestimmt was, wo Sie spenden können.
Jetzt nochmal mit Blick auf das Literaturfest. Wir haben große Probleme noch gewälzt hier in den letzten Minuten. Sagen Sie uns noch für einen schönen Ausblick, auf welche Lesung freuen Sie sich besonders?
Oh, ganz
wir haben wirklich nur noch Sekunden dafür, leider.
Der Heinrichsplatz. Der Heinrichsplatz, zentraler Platz in Meißen mit 16 Lesungen, wo kleine unabhängige Verlage ihr Programm vorstellen und pro Verlag ein Autor mitgebracht wird, der dort liest.
An welchem Tag ist das?
Samstag und Sonntag, den ganzen Tag über.
Maria Fagerlund zu Gast bei MDR Kultur, die Leiterin des Programmes beim jetzt bevorstehenden Literaturfest in Meißen, beginnt 12. Juni. Das war MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Ich bin Ellen Schweder und in der kommenden Woche ist Tupoka Ogette zu Gast bei uns. Sie ist Autorin und sie ist Vermittlerin für Rassismuskritik. Ihr jüngstes Buch heißt Trotzdem zu Hause, Memoir, das erzählt vom Aufwachsen in der DDR als schwarze Tochter einer Regimekritikerin und dann von der Übersiedlung in der BRD. Und auch da gab es diese Suche nach Zugehörigkeit, so ein Leben im Widerspruch. Nächste Woche an gleicher Stelle mehr dazu.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.